Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. US-Präsident Trump hat andere Staaten aufgefordert, sich an einer militärischen Sicherung der Straße von Hormuz zu beteiligen. Wer Öl durch die Meerenge geliefert bekomme, müsse auch zum Schutz der Schiffe beitragen, schrieb Trump auf seiner Online-Plattform. Die Außenminister der EU-Staaten wollen morgen darüber beraten, ob sie ihre schon laufende Militärmission im Roten Meer ausdehnen. Dort schützen sie Handelsschiffe vor Angriffen der Houthi-Milizen.
Golfen in Florida, das steht am Wochenende unter anderem auf dem Programm des US-Präsidenten. Und zwischendurch das. Per Social-Media-Post fordert er andere Länder auf, die Straße von Hormuz zu sichern. Das hätte schon immer Teamarbeit sein sollen, so der US-Präsident. Das klang zu Beginn der Woche noch anders. Man habe der iranischen Marine schwer zugesetzt. Sollten sie weitermachen, werden wir ihnen so hart zusetzen, dass es ihnen oder ihren Helfern unmöglich sein wird, diesen Teil der Welt jemals wieder unter ihre Kontrolle zu bringen. Nun wendet sich Trump konkret an Länder wie China, Frankreich und Großbritannien. Vor dem Krieg habe es umfassende Absprachen aber nicht gegeben, so der US-Energieminister heute. Es gab im Vorfeld dieser konkreten Militäroperation keinen umfassenden Dialog. Der Überraschungseffekt war entscheidend, damit wir ihre militärischen Fähigkeiten so schnell wie möglich zerstören konnten. Politikwissenschaftler Chris Adelson sieht das Vorgehen der Trump-Regierung kritisch. Das ist Wahnsinn. Donald Trump ist nicht nur nicht auf andere Länder zugegangen, wie es jeder vernünftige Staatschef tun würde, sondern er hat sie vor den Kopf gestoßen. Er beleidigt Länder, die seit Jahrzehnten Verbündete der Vereinigten Staaten sind. Außenminister Johann Wadephul erklärte im Bericht aus Berlin, Deutschland wolle sich nicht an einem internationalen Militäreinsatz zum Schutz von Handelsschiffen beteiligen.
Sicherheit. Für die Straße von Hormuz, genauso wie für das Rote Meer, werden wir nur bekommen, wenn es eine Verhandlungslösung gibt.
Der US-Präsident hingegen droht auch am Wochenende weiter in Richtung Iran.
Die israelische Armee plant nach eigenen Angaben, die Angriffe auf Iran noch mehrere Wochen lang fortzusetzen. Ein Militärsprecher sagte, es gebe noch tausende Ziele. In der vergangenen Nacht hat auch Iran erneut Israel mit Raketen angegriffen. Mehrere Golfstaaten melden ebenfalls iranische Attacken. Außerdem setzt Israel im Süden des Libanon seine Angriffe auf die islamistische Hisbollah fort, die von Iran unterstützt wird. Vera Rudolph in Beirut. Was tut die libanesische Regierung, um die Situation zu deeskalieren?
Also es gab eine Initiative, die in den letzten Tagen von der libanesischen Regierung und von Frankreich vorangetrieben wurde. Laut arabischen Medien hätte das Ganze so aussehen können, dass die israelische Armee die 5 Militärposten, die es sowieso seit dem vergangenen Krieg mit Israel vor 1,5 Jahren besetzt hält, sich darauf eben zurückzieht und auch die neuen Militärpositionen, die sie in diesem Krieg errichtet hat, an die libanesische Armee übergibt. Das Ganze hätte von den UN-Friedenstruppen UNIFIL überwacht werden können. Man hätte dann auch mit Friedensverhandlungen starten können. Vermutlich hätte dem aber die Hisbollah nicht zugestimmt und vermutlich auch nicht die israelische Regierung, denn vom israelischen Außenminister Saar gab es heute ein ganz klares Nein zu direkten Gesprächen mit dem Libanon.
Wie weit ist die israelische Armee inzwischen im Süden des Libanon vorgerückt?
Also Israel verfolgt neben dem Iran-Krieg hier im Libanon noch mal ganz eigene Ziele. Das ist einmal die Entwaffnung der Hisbollah, auch die Zerschlagung ihrer militärischen und finanziellen Strukturen. Was wir bislang sehen, ist eine begrenzte Bodenoffensive. Laut UNIFIL sollen israelische Truppen teilweise bis zu 7 Kilometer bereits auf libanesisches Territorium vorgerückt sein. Laut Beobachtern sieht es so aus, dass die israelische Armee das Ziel sein könnte, eben dauerhaft eine Pufferzone südlich des Litani-Flusses einzurichten. Eine Zone, die frei von Hisbollah-Stellungen ist, in die aber auch die vertriebene libanesische Bevölkerung nicht mehr zurückkehren könnte. Das heißt, es droht, dass dieses Gebiet dauerhaft von der israelischen Armee besetzt werden könnte.
Vielen Dank, Vera Rudolph in Beirut. Der Krieg im Nahen Osten hat konkrete wirtschaftliche Folgen für Deutschland, wie etwa die gestiegenen Preise für Öl und Gas. Und er hat eine neue Diskussion in Politik und Gesellschaft ausgelöst. Wie soll sich die Bundesregierung in diesem Konflikt verhalten? Und wie könnte die Zukunft Irans aussehen? Das war heute auch bei einer Demonstration in Hamburg das zentrale Thema.
Sie rufen, die Mullahs müssen weg. Mehr als 1000 Exil-Iraner und ihre Unterstützer demonstrieren mit iranischen und israelischen Flaggen in Hamburg. Sie hoffen auf demokratische Wahlen und eine Regierungsübernahme durch Reza Pahlavi, den Sohn des vor mehr als 45 Jahren gestürzten Schahs. Was manchen hier fehlt, ist eine klare Haltung der Bundesregierung.
Ich glaube, wir vermissen als Diaspora schon seit über 47 Jahren eine klare Positionierung der Bundesregierung, die eine Konsequenz hat für die Menschen im Iran.
Deutschland sei nicht Teil dieses Krieges und wolle es auch nicht werden, erklärte der Kanzler noch am Freitag in Norwegen. Doch die steigenden Öl- und Benzinpreise sind auch hierzulande immer deutlicher zu spüren. Im Bericht aus Berlin drängt der deutsche Außenminister auf ein Ende der Kampfhandlungen.
Ich glaube nach wie vor, dass wir jetzt sehr schnell zu dem Ergebnis kommen müssen, dass es nach Ende der Kampfhandlungen und nach Erzielen der militärischen Erfolge, die sich die USA und Israel vorgenommen haben, dass wir endlich in Verhandlungen dann hineinkommen, damit dieser militärische Konflikt dem Grunde nach beigelegt werden kann.
Ein weiteres Problem Deutschlands: Die USA wollen für 30 Tage die Sanktionen gegen Russland aussetzen, um den Ölpreis sinken zu lassen. Das gefährde die Ukraine und lasse die russische Kriegskasse klingeln, erklärt der Politikwissenschaftler Cornelius Adebar.
Das könnte eine Wende in diesem Ukraine-Krieg auch bedeuten. Das macht den Europäern große Sorge. Das heißt, die Amerikaner bei der Stange zu halten, sie nicht über den Iran-Krieg zu verprellen, das ist natürlich eine starke Motivation für die Europäer.
In Hamburg wollen die Exil-Iraner auch weiterhin auf die Straße gehen, bis, so ihre Hoffnung, das Regime fällt. Für die Bundesregierung scheint ein schnelles Ende des Kriegs im Iran im Vordergrund zu stehen.
Die Fraktion von CDU und CSU im Europaparlament kooperiert offenbar enger als bisher bekannt mit der Fraktion Europa der souveränen Nationen, zu der die AfD gehört. Nach Recherchen der deutschen Presseagentur soll die Europäische Volkspartei, zu der die Union zählt, in einer WhatsApp-Gruppe sowie bei einem Treffen mit solchen Parteien zusammengearbeitet haben. Es ging um einen Gesetzentwurf zur Verschärfung der Migrationspolitik.
Wohin mit geflüchteten Menschen, die abgeschoben werden sollen, aber nicht in ihre Heimatländer zurückkehren können? Im Oktober 2024 hatte Italien im Alleingang ein Abschiebezentrum außerhalb der EU in Albanien aufgebaut. Jetzt soll es eine gesamteuropäische Lösung geben. Das Problem: Die konservative EVP von Manfred Weber arbeitete offenbar für die geplante sogenannte Rückführungsverordnung mit den extrem rechten Parteien zusammen wie dem Rassemblement National, trotz Brandmauer.
Wir wollen diese Zusammenarbeit nicht und wir werden der AfD auch nicht zugestehen, dass sie Zugang zur Gesetzgebung bekommt. Aber wir brauchen eine Lösung in der Sache. Es muss auch funktionieren, dass wir Illegale aus Europa wieder zurückführen.
Dafür war unter anderem eigens eine WhatsApp-Gruppe gegründet worden. Das hatte die deutsche Presseagentur recherchiert. In der Gruppe arbeiteten die Parlamentarier der Rechten aktiv an dem Gesetzesvorschlag mit.
Wir sind glücklich darüber, dass unsere Ideen jetzt Eingang gefunden haben in diesem Bericht.
Hinter den Kulissen war längst an einer gemeinsamen Lösung von Liberalen, Sozialdemokraten und Konservativen gearbeitet worden. Doch die Sozialdemokraten wollten, obwohl die Verhandlungen schon länger andauerten, Änderungen durchsetzen.
Rückführungen gehören zu einem funktionierenden Asylsystem. Aber sie müssen rechtsstaatlich vertretbar sein und müssen die Grundrechte von Menschen achten. Und um nur ein Beispiel zu nennen, zu dem Beschluss gehört auch, dass Menschen unbegrenzt inhaftiert werden können, auch Familien und Kinder. Das war für uns nicht annehmbar.
Für die Liberalen im Europaparlament ist die Zusammenarbeit mit den rechten Parteien ein krasser Wortbruch.
Dass sich da die CDU, in dem Fall Herr Weber als CSU-Mitglied, darauf einlässt, mit denen zu arbeiten, das ist schon ein dicker Hund und wirklich gefährlich für unsere Demokratie.
Die gemeinsamen Abstimmungen Konservativer mit den Rechten, für Wissenschaftler Nikolai von Ondarza ist das kein Einzelfall. Die sogenannte Brandmauer habe Risse bekommen.
Eine Brandmauer, wie wir sie in Deutschland haben, besteht im EU-Parlament mittlerweile nicht mehr. Denn es gibt mehrere Ausnahmen, wo die EVP regelmäßig mit den Rechtsaußenfraktionen zusammen abstimmt. Und das schließt alle Rechtsaußenfraktionen ein, also auch die von der AfD geführte ESM-Fraktion.
Die Abstimmung über den geplanten Gesetzesentwurf ist für den 26. März geplant.
In Ungarn stand der heutige Nationalfeiertag ganz im Zeichen des Wahlkampfs. Ministerpräsident Orbán und sein Herausforderer Modjo riefen zu großen Kundgebungen auf. Zehntausende Menschen gingen in Budapest auf die Straße. Amtsinhaber Orbán muss um den Wahlsieg seiner Fidesz-Partei bangen. 4 Wochen vor der Wahl liegt Modjos Oppositionspartei in den Umfragen vorn.
Es ist die heiße Phase des Wahlkampfs in Ungarn. Viktor Orbán regiert das Land seit 16 Jahren durchgehend. Doch es ist knapp wie nie. Bei der Kundgebung vor dem Parlament bemüht Orbán auch heute wieder seine Lieblingsfeindbilder: Brüssel und die Ukraine. Wir müssen entscheiden, wer die Regierung bilden soll, ich oder Selenskyj. Und in aller Bescheidenheit empfehle ich mich selbst. Bei den Fans kommt das gut an. Auch Orbáns harter Kurs in der Migrationspolitik. Ich habe 3 Söhne und möchte nicht, dass sie in den Krieg ziehen. Und ich möchte nicht, dass meine 15-jährige Tochter nicht mehr auf die Straße gehen kann, aus Angst vor Migranten. Nur die jetzige Regierung kann dafür sorgen, dass Gott, Vaterland und Familie überleben. 3 Kilometer weiter am Heldenplatz. Auch Herausforderer Peter Modjo hat mehr als 100.000 Menschen mobilisiert. Sein Ziel? Sich der EU wieder annähern, die eingefrorenen EU-Milliarden ins Land zurückholen und dadurch den Staat sanieren, vor allem das Gesundheitssystem. Seine Anhänger feiern ihn dafür. Orbáns System halten sie für korrupt. Die Regierung ist inkompetent und steht bei internationalen Themen auf der falschen Seite. Während wir an der Seite der EU stehen sollten, unterstützen wir Russland und China. Das ist falsch. Es ist zu Ende, rufen sie dann. 4 Wochen noch, dann wird sich zeigen, wer das Land in Zukunft regiert.
Zum Sport: in der Fußball-Bundesliga hat Union Berlin in Freiburg 1:0 gewonnen. Bremen musste im Kampf gegen den Abstieg einen Rückschlag hinnehmen. Im Kellerduell gegen Mainz verlor Werder 0:2.
Gut gehüpft und gewonnen. Die Mainzer feiern im Abstiegskampf einen wichtigen Sieg in Bremen. Bereits in der 6. Minute der Führungstreffer für die Gäste. Der nur 1,69 große Paul Nebel per Kopf erfolgreich. Kurz danach beinahe der Ausgleich. Aber Werders Leonardo Bittencourt trifft mit seinem Kopfball nur die Latte. 8. Minute. Nach spektakulärem Auftakt bekommt Bremens Coach Daniel Thun kaum noch was zu sehen. Zur Pause steht es 0:1. Kurz nach Wiederanpfiff Werders bester Angriff in der gesamten Partie. Doch Marco Grüll verpasst den Ausgleich knapp. Die Grün-Weißen insgesamt im Abschluss mal wieder zu harmlos. Mainz hingegen sehr effektiv. Nach der Flanke von Becker mit ein bisschen Glück Lee zum 0:2 Endstand nach 52 Minuten. Lee per Dropkick über das ausgestreckte Bein von Bittencourt erfolgreich. Für Werder verschärft sich nach dem 0:2 die Lage im Abstiegskampf.
Die Paralympischen Winterspiele in Italien sind zu Ende. In Cortina d'Ampezzo beginnt in wenigen Minuten die Abschlussfeier. Am letzten Wettkampftag gewann die deutsche Langläuferin Anja Wicker Silber.
Zum Abschluss nochmal Silber. Anja Wicker holt im Langlauf über die 20 Kilometer ihre 4. Medaille.
Vom 1. Meter dachte ich, ich habe mein Tempo gefunden und wenn ich die 7 Runden so durchkomme, dann bin ich schon mal happy. Und dass es dann also aufs Podium überhaupt reicht und dann noch zu Silber und das im Langlauf, unfassbar.
Wickers Ausbeute überragend. Die deutsche Bilanz insgesamt nur durchschnittlich. Das deutsche Team holt zwar 17 Medaillen, landet in der Länderwertung aber nur auf Platz 11. Eine Platzierung, die die Diskussion um eine bessere finanzielle Förderung der Sportlerinnen und Sportler befeuert. Bestes Beispiel: die deutsche Eishockeymannschaft. Alles Amateure, viele Gegner, Vollprofis.
Wenn du Amateur bist und du gehst zum Arbeiten und du gehst um 10:30 aufs Eis und dann bist du mit 3 Leuten auf dem Eis, wie willst du da was formen? Das geht natürlich nicht.
Großes Thema bei diesen Paralympics: die offizielle Rückkehr von Belarus und Russland. Athleten aus diesen Ländern holen 9 Goldmedaillen inklusive Flagge und Hymne bei der Siegerehrung. Für viele deutsche Sportlerinnen und Sportler schwer erträglich.
Es ist einfach politisch nicht vertretbar und ja, macht die Situation deswegen irgendwie, ich finde total, es fühlt sich einfach total komisch und falsch an.
Das deutsche Team war der Eröffnungsfeier ferngeblieben. Bei der heutigen Abschlusszeremonie wird es aber dabei sein.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 16. März.
Das Tief über dem Nordmeer sorgt dafür, dass sich in der Nacht über den Nordwesten Regen ausbreitet. Später schneit es in den nördlichen und westlichen Mittelgebirgen ab 400 Meter. Am Tag aprilhaftes Wetter mit viel Wind, Wolken, Regen und Graupelschauern, im Bergland teilweise Schneeschauer. Am häufigsten nass wird man vom Norden bis in die Mitte. In der Nacht plus 6 bis minus 4 Grad, am Tag 5 Grad im Erzgebirge, 13 Grad im Breisgau. Die Aussichten. Am Dienstag zwischen Ostsee und Erzgebirge sowie im äußersten Südwesten viel Sonne, sonst ist es oft bewölkt und zeitweise regnet es leicht. Am Mittwoch ist es meist sonnig bis 11 Sonnenstunden, am Donnerstag im Norden etwas Regen, sonst frühlingshaft bis 19 Grad.
In den Tagesthemen um 22.45 Uhr mit Julia Niharika-Senn fragen wir, was die Bundesregierung plant, um gegen die hierzulande besonders stark gestiegenen Spritpreise vorzugehen, und Verleihung in angespannten Zeiten. Wie politisch wird der Oscar in diesem Jahr? Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.